Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Mit Jule Reimer, ich wünsche einen guten Tag. Wenn sich Umweltminister in Kriegszeiten treffen, in denen es auch um Energieinteressen geht, dann ändern sich die Themen. Plötzlich wird diskutiert, ob der Naturschutz zurückstecken muss, wenn Terminals für Flüssigerdgas oder wenn große Windparks gebaut werden. Was Deutschlands oberste Umweltschützer in den nächsten 3 Tagen entscheiden müssen, berichten wir gleich. Außerdem im Programm: Kohle, Stahl, ÖPNV. Wir deklinieren durch, was nach der Landtagswahl am Sonntag eine neue nordrhein-westfälische Landesregierung an Umweltherausforderungen stemmen muss. Wir blicken auf den Stand beim Wüstensolarprojekt Desertec und im Verbrauchertipp erfahren Sie, warum die Einbeziehung der Deliktunfähigkeit, die gilt nämlich für Kinder bis 7 Jahren, in die Haftpflichtversicherung Sinn machen kann. Doch zuerst ein Blick in die USA. Bayer hat sich mit dem Kauf des US-Pestizidherstellers Monsanto auch die ganzen Klagen gegen das Herbizid Glyphosat eingehandelt. Übrigens neben anderen Klagen gegen weitere Monsanto-Produkte. Wegen Glyphosat wurde der Bayer-Konzern in den USA bereits mehrfach zu hohen Entschädigungszahlungen verurteilt auf unterer Ebene. Deshalb setzt der Konzern große Hoffnungen auf die von ihnen beantragten Verhandlungen eines Präzedenzfalls vor dem obersten Gericht der USA, dem Supreme Court. Doch jetzt hat diese Hoffnung einen Dämpfer erfahren, Bianca von der Au.
In dem komplizierten Rechtsstreit um angebliche Krebsrisiken des Unkrautvernichters Glyphosat hat der Leverkusener Chemiekonzern Bayer in der Nacht einen Rückschlag erlitten. Die US-Regierung stellte sich auf die Seite der Kläger und damit gegen Bayer. Konkret geht es darum, ob der Supreme Court, der oberste Gerichtshof der USA, den Fall eines Klägers überprüft, der Bayer für seine Krebserkrankung verantwortlich macht. Von der Annahme des Falls hat nun eine US-Regierungsvertreterin abgeraten. Das Gericht muss noch entscheiden, wie es damit umgeht. Für Bayer hängen davon weitere milliardenschwere Rechtsrisiken ab. Für den Fall, dass der Supreme Court sich mit dem Glyphosat-Verfahren nicht befassen will oder letztlich gegen Bayer entscheidet, hatte der Konzern im Sommer Rückstellungen von 4,5 Milliarden Dollar gebildet. Mit dem Geld würde dann ein Programm aufgesetzt, um in den kommenden 15 Jahren mit den Forderungen neuer Kläger umzugehen. Aus Sicht von Bayer ist Glyphosat bei korrekter Anwendung ungefährlich. So sieht es auch die US-Umweltbehörde. Bayer hat nach eigenen Angaben bereits 107.000 Glyphosat-Klagen in den USA durch Vergleiche beigelegt. Weitere 31.000 Klagen stehen aus, bis die Entscheidung des obersten Gerichts getroffen ist. Bayer hofft, dadurch einen Strich unter die jahrelangen Rechtsstreitigkeiten ziehen zu können. Die Probleme rund um den glyphosathaltigen Unkrautvernichter Roundup hatte sich Bayer 2018 mit dem Kauf des US-Saatgutherstellers Monsanto ins Haus geholt. Die Leverkusener hatten für die Übernahme über 60 Milliarden Dollar gezahlt. Der Kurs der Bayer-Aktie hat sich seit dem Kauf mehr als halbiert. Seit Jahresbeginn legt die Aktie aber wieder zu, insbesondere wegen guter Geschäfte der Agrarsparte. Saatgut und Düngemittel sind derzeit auf dem Weltmarkt begehrt, angesichts ausbleibender Ernten aus Russland und der Ukraine.
Die US-Regierung hat Partei für die Glyphosat-Kläger ergriffen, Bianca von der Au berichtete. Wenn sich Umweltminister in den Zeiten treffen, in Kriegszeiten, in denen Energieinteressen eine ganz wichtige Rolle spielen, dann ändern sich die Themen. Die diskutieren dann plötzlich, ob der Naturschutz zurückstecken muss für Terminals, für Flüssigerdgas oder für große Windparks. Was Deutschlands oberste Umweltschützer jetzt in den nächsten 3 Tagen unter Vorsitz des Landes Niedersachsens entscheiden müssen, fasst unser Hannover-Korrespondent Bastian Brandau für Sie zusammen.
Treffen an der Nordsee. Der niedersächsische Umweltminister Olaf Lies hat in seine Heimatstadt Wilhelmshaven eingeladen. Dort beginnt der Naturpark Wattenmeer und dort gab der Sozialdemokrat Lies vergangene Woche gemeinsam mit Bundeswirtschaftsminister Habeck den Startschuss für ein erstes LNG-Terminal. Als Reaktion auf den russischen Überfall auf die Ukraine, der absehbar auch die diesjährige Umweltministerkonferenz prägen wird.
Weil jetzt plötzlich allen hoffentlich klar wird, dass die Fragen des Klimaschutzes, gerade mit Blick auf den Ausbau der erneuerbaren Energien, eben nicht nur die Frage beantworten, wie wir klimaneutral Energie herstellen, sondern vor allen Dingen, wie wir bezahlbar, verlässlich und Unabhängigkeit Energie haben. Also ich hoffe, dass es uns gelingt, dass das Windrad am Horizont jetzt eben das Symbol für Freiheit und Unabhängigkeit und Bezahlbarkeit von Energie ist.
Der Ausbau der erneuerbaren Energien ist in den vergangenen Jahren stark ins Stocken geraten, auch weil Länder wie Bayern mit Abstandsregeln den Ausbau der Windenergie erschwerten. Um schneller zu bauen, hat die Ampelkoalition in Berlin ihr sogenanntes Osterpaket vorgelegt. Mit dessen Umsetzung wird sich wiederum auch die Umweltministerkonferenz befassen, insbesondere mit dem Konflikt zwischen Artenschutz und Windenergie.
Wenn wir auf 2% der Fläche in Deutschland Windenergie brauchen und diese Windenergieflächen auch zum Teil über langwierige, jahrelange Verfahren ausgesucht wurden, dann muss dort sehr einfach möglich sein, Windenergie zu bauen bei gleichzeitiger erheblicher Mehrinvestition in der Fläche, um dort mehr für den Artenschutz zu tun, Lebensräume zu schaffen.
Insbesondere im Bau- und Verkehrssektor ist Deutschland weit von seinen zugesagten Klimazielen entfernt. Und schwere Autos auf Autobahnen ohne Tempolimit benötigen mehr Benzin, genauso wie schlecht isolierte Häuser mehr Gas verbrauchen. Rohstoffe, die Deutschland aus Russland bezieht und mit denen Putin den Krieg in der Ukraine bezahlt.
Also gerade das Thema Sanierung spielt dabei eine ganz entscheidende Rolle. Aber selbstverständlich gibt es auch andere Themen wie können wir eigentlich ganz zeitnah zu Lösungen kommen? Und wir werden vielleicht keinen Beschluss über die Frage herbeiführen, macht es nicht auch Sinn, ein Tempolimit herbeizuführen? Aber ich glaube, was wir in Deutschland deutlich machen müssen, wir haben nicht eine Krise, wir sind in einem Krieg. Die Auswirkungen sind manchmal noch nicht direkt spürbar, spätestens aber beim Preis.
Recycling statt Verbrennung. Die Umweltministerinnen und Minister wollen einen Vorschlag erarbeiten, wie insbesondere Kunststoffe besser wiederverwertet werden können. Angesichts der Wasserknappheit steht auch eine Pflicht zum Einbau einer Wasserzisterne bei Neubauten, wie sie bereits für viele Neubaugebiete ausgewiesen wird, zur Debatte. Die anhaltende Dürre wird auch die Landwirte beschäftigen, die angesichts des Kriegs in der Ukraine Forderungen aufgestellt haben und einem Entschluss der Bundesregierung zufolge bisher zum Naturschutz reservierte Brachflächen nutzen dürfen. Der niedersächsische Umweltminister Olaf Lies verweist darauf, dass zuletzt etwa 14% der Agrarflächen in Deutschland für den Anbau von Energiepflanzen genutzt wurden.
Also an diese Dinge müssen wir ran, weil das große Flächenanteile sind. Wir haben natürlich auch große Flächenanteile, die in die Pflanzenproduktion, also Nahrungsmittelproduktion oder Futterproduktion für tierische Produkte gehen. Das sind 60% der Flächen in unserem Land. Auch da müssen wir ran und überlegen, wie wir auf der einen Seite dafür sorgen, dass wir mit weniger Tierproduktion zurechtkommen und auf der anderen Seite eben auch landwirtschaftliche Flächen haben, die dann wieder für die Nahrungsmittelproduktion genutzt werden können.
Kontroverse Themen für ein Gremium, in dem derzeit die Grünen mit 10 Ministerinnen und Ministern dominieren. Weil aber Entscheidungen im Einstimmigkeitsprinzip getroffen werden, haben auch Niedersachsens Minister Olaf Lies und seine 3 SPD-KollegInnen mitzubestimmen und auch die CDU sowie die Freien Wähler, die in Bayern den Umweltminister stellen. Auch Bundesumweltministerin Steffi Lemke von den Grünen wird an der Konferenz teilnehmen. Zum ersten Mal seit 2 Jahren tagt die Umweltministerkonferenz wieder vor Ort und so haben sich unter anderem Agrar- und Umweltverbände in Wilhelmshaven angekündigt, um ihren Positionen Nachdruck zu verleihen. Zuletzt hatte etwa die Deutsche Umwelthilfe den Bau des LNG-Terminals vor Wilhelmshaven kritisiert und einen sofortigen Baustopp wegen der Folgen für das Unterwasserbiotop in der Nordsee gefordert.
Bastian Brandau über die heute beginnende Umweltministerkonferenz. In Nordrhein-Westfalen wird am Sonntag ein neuer Landtag gewählt. Das Bundesland steht vor großen Umbrüchen. Der Ausstieg aus der Braunkohle, der Klimaschutz, die Verkehrswende, all das wird Nordrhein-Westfalen ganz besonders betreffen. Hier die Weichen richtig zu stellen für eine erfolgreiche Klimapolitik, die zudem wirtschaftlich und sozial ausfällt, das ist eine große Herausforderung. In diesem Moment protestieren mehrere Umweltverbände vor dem Düsseldorfer Landtag, darunter der BUND, Fridays for Future und das Anti-Kohle-Bündnis Alle Dörfer bleiben. Meine Kollegin Vivian Leue ist vor Ort. Frau Leue, welche Richtung fordern denn die Umweltverbände nach der Wahl?
Also auf jeden Fall einen garantierten Kohleausstieg bis 2030. Das hatte die Ampel ja in ihrem Koalitionsvertrag als Ziel definiert. Aber das muss jetzt auch gesetzlich festgeschrieben sein. Auch das 1,5-Grad-Ziel zum Beispiel sollte gesetzlich festgeschrieben werden. Das wird hier gefordert, denn dann dürfte möglicherweise auch kein Dorf mehr für die Kohle zerstört werden.
Wo stehen denn die Parteien beim Thema Energiewende, die nordrhein-westfälischen Parteien?
Ja, eigentlich wollen sie auch alle an Ziel 2030 Kohleausstieg festhalten. Aber jetzt zuletzt hat der SPD-Kandidat einige verschreckt, hier auch vor Ort die Umweltverbände. Das war großes Gespräch, denn der sagte, möglicherweise müsse man Kohlemeiler noch in Reserve halten. Die CDU blickt ja generell immer etwas mehr auf Energieversorgung und da auch die energieintensiven Unternehmen im Land. Man muss natürlich sagen, tatsächlich die Glasindustrie, Papier, Stahl, Chemie, die brauchen alle Gas. Und wenn Gas jetzt ganz schnell auch ersetzt werden muss, was machen wir dann? Da ist aber dann tatsächlich auch inhaltlich die Diskussion, da kann ja Kohle gar nicht für einstehen. Also hier wird einiges diskutiert. Auch in den Parteien gibt es da noch keinen Kurs. Was immer wieder zur Sprache kommt, ist der grüne Wasserstoff. Der soll es richten, vor allem bei diesen Industrien. Die Grünen haben tatsächlich die meisten Forderungen in ihrem Wahlkampfpapier stehen. 1000 Meter Abstandsregel soll fallen, da sind sie sich mit der SPD, also zur Windkraftanlagen, da sind sie sich mit der SPD einig, und Photovoltaik auf jedem Dach, das könnte auch helfen.
Ganz kurz noch, Nordrhein-Westfalen hat ja unzählige Autobahnkilometer. Wie sieht es in Sachen Verkehr aus?
Also bisher schwarz-gelb war da quasi fast ein Totalausfall, sagen hier die Umweltverbände. Viel Autobahnausbau, viel Straße, viel autofreundliche Politik. Da wird jetzt definitiv auf einen Wandel gehofft, zum Beispiel mit einer Mobilitätsgarantie für den ÖPNV.
Was heißt das konkret? Ein Satz?
Das heißt, die Grünen wollen von 5:30 bis 10:30 abends auch auf dem Land eine Garantie, mit öffentlichen Verkehrsmitteln fahren zu können.
Sehr ehrgeizig. Vielen Dank an Vivien Leuer über die Positionen der Parteien vor der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen. Große Solarkraftwerke in der Sahara sollten Energie gewinnen, die Energie nach Europa liefern und etwa ein Sechstel des Strombedarfs decken. Vor etwa 20 Jahren ergaben Studien, dass dieser Energietransport aus der Wüste in den Norden technisch machbar ist. Desertec hieß das ehrgeizige Projekt, wo viele deutsche Firmen beteiligt waren. Thomas Bohrmann hat nachgefragt, was daraus geworden ist.
Skaka, ein Ort im Süden Saudi-Arabiens, wo die Sonne heiß vom Himmel brennt. Der saudische Energieminister, Prinz Abdelaziz bin Salman, eröffnet das neue Solarkraftwerk. Sonnenkollektoren, soweit das Auge reicht. Hier soll genug Strom produziert werden für 75.000 Haushalte. Und das Kraftwerk Skaka ist nur eines von vielen Neubauten für Kraftwerke mit erneuerbaren Energien. Saudi-Arabien und Marokko, Ägypten und Oman, die arabischen Länder setzen zur Energiewende an, sagt Paul Fanzon, Chef der Firma Desert Energy mit Sitz in Dubai.
Erneuerbare Energien ist ganz eindeutig die Zukunft für diese Region.
Der holländische Energiemanager Paul Fanzon war auch Mitbegründer der Firma Desertec. Er sieht das Projekt nicht als gescheitert an. Desertec hatte aber damals, im Jahr 2008, so eine Art Geburtsfehler.
Vor 14 Jahren etwa war man zu viel fokussiert auf Strom für uns sozusagen in Europa oder in Deutschland.
In Ländern wie Marokko oder Ägypten kam diese Idee nicht gut an, nämlich quasi vor der eigenen Haustür riesige Solarkraftwerke zu bauen, sie aber nicht selbst nutzen zu können. Denn der gewonnene Strom sollte ja nach Europa geschickt werden, während im eigenen Land, in Marokko oder in Ägypten, wegen der schlechten Energieversorgung dauernd der Strom ausfällt. Nein, Desertec wirkte für manche Kritiker wie ein Projekt aus der Kolonialzeit. So hat Desertec nicht nur den Namen geändert in Desert Energy, sondern auch die Strategie.
Man kann nicht aus einem Gebiet exportieren, was noch nicht dafür fertig ist. Man muss erst sorgen, dass die lokale Stromversorgung funktioniert, dass auch der Energiemix hauptsächlich emissionsfrei ist.
Die Firma Desert Energy tritt nicht selbst als Investor für neue Kraftwerke auf. Sie berät, knüpft Kontakte, sieht sich als Möglichmacher. Öl ist endlich, die Sonne nicht. Und Sonnenenergie lässt sich in der Wüste besonders günstig gewinnen, zu extrem niedrigen Kosten. Der saudische Energieminister Prinz Abdelaziz spricht sogar von einem Weltrekord.
Es kostet in diesem Solarkraftwerk lediglich 1,04 US-Cent, eine Kilowattstunde Strom zu produzieren. Meine Kollegen hier im Energiesektor und ich, wir sagen der Welt, wir sind der günstigste, der fähigste und der effizienteste Energiestandort weltweit.
Energiewende auf Arabisch mit dem Ziel, auch nach dem Ölzeitalter noch Energie zu exportieren. Das kann noch etliche Jahre oder Jahrzehnte dauern, aber dann würde sich die Vision von Desertec doch noch erfüllen und wir in Deutschland könnten unseren Energiehunger mit Strom aus der Wüste stillen.
Thomas Bormann über ein großes Projekt Wüstenstrom für Europa. Der größte deutsche Stahlkonzern ThyssenKrupp hat die Bundesregierung und die EU-Kommission aufgefordert, das Tempo bei den Hilfen für einen Umbau zu einer klimafreundlichen Produktion zu erhöhen. Die Politik wiederum fordert Unternehmen auf, mehr Transparenz dabei zu zeigen, inwieweit sie sich noch in fossilen Energien engagieren oder auch abhängig ist. Mittlerweile sind auch die Zentralbanken in dieses Projekt involviert. Brigitte Scholtes berichtet.
Die Zeitenwende in der Energiepolitik ist mühsam, aber seit dem Ukraine-Krieg noch dringender. Um sie zu finanzieren, braucht es privates Kapital. Denn 350 Milliarden Euro, die nach Schätzung der EU-Kommission bis 2030 jedes Jahr in die Umstellung auf erneuerbare Energien investiert werden müssen, können die Staaten nicht allein stemmen. Doch wer Kapital für die Transformation bereitstellt, möchte natürlich auch sicher sein, dass es in die richtigen Kanäle fließt, also einen entsprechenden Beitrag leistet. Hier sind die Regulierer gefordert, unter anderem die Notenbanken. Um zu verhindern, dass die Finanzindustrie Greenwashing betreibt, also Finanzprodukte als grün oder nachhaltig deklariert, die es eigentlich nicht sind, benötige man bestimmte Kriterien, erläutert Sabine Mauderer, die im Bundesbankvorstand verantwortlich für die Finanzmärkte ist. Da seien zum einen Berichtspflichten, also Informationen über die Unternehmen, in die man investieren wolle.
Wir müssen wissen, wie carbonintensiv ist das Unternehmen unterwegs und wie wirkt sich das Klimarisiko auf das Geschäftsmodell dieses Unternehmens aus. Das Zweite, das wir brauchen, auch wenn es höchst umstritten ist, ist eine Taxonomie. Das heißt also eine Definition dessen, was wir als nachhaltig betrachten oder zumindest sehen, dass es mittel- und langfristig zur Nachhaltigkeit beiträgt. Und ganz klar ist, eine Taxonomie muss so praktikabel sein, dass sie umsetzbar ist.
Umstritten ist die Taxonomie deshalb, weil die EU-Kommission auch Atomkraft und Gas als nachhaltige Energien einstufen möchte. Bringen dann diese Kriterien etwas für Anleger, die das anders sehen? Sabine Mauderer verweist da auf die Berichtspflichten der Unternehmen.
Wenn Sie zum Beispiel sagen, für mich Anleger ist Gas oder Atom nicht nachhaltig, dann ist es wichtig, dass Sie darüber informiert sind, wie das Unternehmen dazu steht oder sich verhält. Und dann können Sie ja selber entscheiden, lege ich mein Geld in dieses Unternehmen oder in dieses Finanzprodukt an oder eben nicht. Und deswegen ist es wichtig, dass man die Informationen dafür hat.
Diese Lösung stellt Klimaschützer nicht zufrieden, denn die Klimaprobleme würden drängender, solange die Finanzierung auch nicht nachhaltiger Energien als zulässig gelte. Deshalb müssten schnell konkrete Regeln vereinbart werden, mahnt Magdalena Senn von der Bürgerbewegung Finanzwende.
Solange das Kapital weiter in Klimaschädliches fließt, wird das Problem mit der zunehmenden Erderwärmung ja immer schlimmer, weil wir eigentlich zügig Schritte gegen das Greenwashing bräuchten und eben für einen wirklich grüneren Finanzmarkt, der auch den Umbau der Wirtschaft wirklich unterstützt, anstatt wie bisher auch weiterhin die Klimakrise zu finanzieren.
Auf europäischer Ebene habe man schon große Fortschritte gemacht, meint jedoch Sabine Mauderer, die auch stellvertretende Vorsitzende des Netzwerks zur Ökologisierung des Finanzsystems ist. Allerdings fehlt es noch an Produktstandards für nachhaltiges Investment und auch an Standards, nach denen Unternehmen ihre Nachhaltigkeit nachweisen können. Die sollte man möglichst weltweit festlegen, fordert die Bundesbankvorständin. Das ist Aufgabe des ISSB, des International Sustainability Standards Board, einer Institution, die also die Standards für nachhaltige Bilanzierung festlegen soll. Deren Gründung wurde auf der Klimakonferenz in Glasgow im November 2021 beschlossen. Seit Ende vergangenen Jahres arbeitet das ISSB von Frankfurt aus.
Das, glaube ich, ist ein guter Weg, dass wir auf internationaler Ebene sehr konkrete Berichtspflichten haben.
Dann nämlich können Investoren, seien es große oder kleine, besser erkennen, welche Klimarisiken in den Bilanzen schlummern. Risiken, die dann auch zum Finanzrisiko werden könnten. Dennoch plädiert Sabine Mauderer dafür, auch die Firmen noch zu finanzieren, die erst den Wandel schaffen müssen.
Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
Eltern haften für ihre Kinder, so heißt es oft im öffentlichen Raum, aber tatsächlich haften Eltern bei kleineren Kindern überhaupt nicht. Wenn sie unter 7 Jahren alt sind, gelten sie juristisch als deliktunfähig. Trotzdem kann es sinnvoll sein, beim Abschluss einer Haftpflichtversicherung auch solche Fälle abzusichern. Der Verbrauchertipp von Stefan Römermann.
Zugegeben, der Begriff Deliktunfähigkeit klingt wirklich nach schlimmsten Juristendeutsch. Aber zumindest die Idee dahinter ist schnell erklärt.
Das heißt im Prinzip, dass man für das, was man tut, nicht verantwortlich ist,
sagt der Leipziger Rechtsanwalt Lars Knebel. Besonders klar sind die Regeln dazu bei kleinen Kindern.
Also bei Kindern ist es ganz generell so, wenn die unter 7 Jahre sind, können sie für das nicht verantwortlich gemacht werden, was sie tun.
Kinder müssen auch nicht für Schäden bezahlen, die sie verursacht haben.
Ein einfacher Fall ist, das Kind schnappt sich einen Stock, läuft irgendwo hin und schlägt mit dem Stock gegen Auto, gegen Haus, gegen den Gegenstand, der geht kaputt dabei, dann ist das Kind dafür nicht haftbar.
Der Besitzer des zerkratzten oder verbeulten Autos bleibt in solchen Fällen häufig auf seinem Schaden sitzen. Denn anders als es auf vielen gelben Warnschildern steht, haften Eltern in der Regel nicht für ihre Kinder, sagt Julia Alice Böhme vom Bund der Versicherten.
Das ist quasi schon ein Running Gag bei uns im Verein, da es tatsächlich natürlich nur in dem Fall stimmt, dass Eltern für ihre Kinder haften, wenn sie die Aufsichtspflicht verletzt haben.
Dabei gilt aber auch, Eltern können und müssen ihre Kinder nicht rund um die Uhr überwachen. Ob Eltern ihre Aufsichtspflicht tatsächlich vernachlässigt haben, hängt deshalb vom Einzelfall ab und vom Alter und der Entwicklung des Kindes. Genauso wie die Frage, ob ein über 7-jähriges Kind noch als deliktunfähig gilt. Bei Verkehrsunfällen ist das bei Kindern unter 10 Jahren eigentlich fast immer der Fall. Erstaunlich für viele Versicherungskunden, auch die Privathaftpflichtversicherung lehnt in solchen Fällen oft die Begleichung des Schadens ab. Denn normalerweise springt sie nur dann ein, wenn eine versicherte oder mitversicherte Person haftbar ist und sonst für einen Schaden bezahlen müsste. Für die Betroffenen ist das dann oft schwierig, erzählt Versicherungsexpertin Böhne.
Schäden, die kleine Kinder anrichten, passieren ja oftmals auch bei Freunden oder bei Nachbarn und Bekannten. Und wenn die Geschädigten in einem solchen Fall Schadenersatz fordern, den aber nicht bekommen, kann das natürlich zu unangenehmen Konflikten führen.
Gerade Eltern sollten deshalb prüfen, ob in den Versicherungsbedingungen für ihre Privathaftpflichtversicherung auch explizit eine Zahlung bei Fällen von Deliktunfähigkeit vereinbart ist. Bei vielen Tarifen ist das inzwischen der Fall, allerdings sind oft nur vergleichsweise kleine Schäden abgesichert. Das reicht aber häufig nicht aus. Sinnvoll sei hier ein Betrag von mindestens 20.000 Euro.
Die 150 Euro für das alte Laptop oder sowas, das kann ich ja noch aus eigener Tasche bezahlen. Aber wenn es eben wirklich hoher Schaden ist, dann bin ich sicherlich weniger bereit, das auch Bekannten oder Freunden gegenüber zu bezahlen, aus eigener Tasche.
Schließlich können beispielsweise bei Verkehrsunfällen schnell Schäden in Höhe von mehreren tausend Euro auftreten. Aber nicht nur für Eltern lohnt sich die Absicherung von Schäden bei Deliktunfähigkeit.
Auch volljährige Personen können als deliktunfähig eingestuft werden. Und das ist zum Beispiel schon der Fall, wenn die Person zum Zeitpunkt der Schadensverursachung bewusstlos war. Oder eben eine psychische Erkrankung besteht, im speziellen Fall Demenz zum Beispiel.
Wer sich um Angehörige mit entsprechenden Vorerkrankungen kümmert, sollte für diese deshalb gegebenenfalls auch eine Haftpflichtversicherung mit Deliktunfähigkeitsklausel abschließen, rät Versicherungsexpertin Böhne.
Der Verbrauchertipp von Stefan Römermann. Um die Haftpflichtversicherung geht es auch morgen im Marktplatz ab 10.08 Uhr. Und Sie können unseren ExpertInnen Fragen stellen per E-Mail unter marktplatz@deutschlandfunk.de. Ich bin Jule Reimer. Danke fürs Zuhören.